wir befinden uns eigentlich noch an dem Tag der Auferstehung an Ostern. Diese Begebenheit ist eine von den ganz dramatischen Geschichten, die wir im Lukas-Evangelium lesen können. Und sie steht auch sozusagen eigentlich für die, die Bibel lieben und Bibelwissen mögen, die steht eigentlich für das, was Lukas in seinem ganzen Evangelium versucht zu erklären. Nämlich, dass Jesus derjenige ist, der von Anfang an von Gott berufen war. Das war von Anfang an Gottes Plan, einen Messias, einen Erlöser zu schicken. Und dieses Erlösungswerk von Jesus war für die gesamte Menschheit. Das ist diese wichtige Botschaft, die wir ganz besonders hier lernen dürfen. Eine von den großen Aussagen, die wir im ganzen Kontext der Bibel so mitnehmen dürfen. Also wir befinden uns eigentlich am Ostersonntag und eigentlich haben wir ja auch schon hier zusammen Ostern gefeiert und die Auferstehung gefeiert. Aber diese Tatsache, diese Realität der Auferstehung war bei diesen Jüngern von Emmaus noch nicht angekommen. Gefühlt war bei ihnen immer noch Karfreitag oder Samstag. Jesus war noch tot. Für sie war diese Auferstehung noch nicht lebendig geworden. Ich glaube, diese Begebenheit beschreibt eine Erfahrung von ganz vielen Christen, wie es sich vielleicht manchmal in unserem Inneren anfühlt. Und es erklärt uns ein Stück weit, was es bedeutet, zu glauben. Und vielleicht auch ein Stück weit, dass manchmal menschliche Hoffnung versagen kann. Aber um einen Glauben, der uns packt und festhält und zu erleben, müssen wir den Blick auf den Auferstandenen richten. Und wenn wir uns manchmal umschauen in dieser Zeit, in dieser Welt, in der Kirche, in der Gemeinde und vielleicht auch in unserem Leben läuft immer nicht alles ganz so glatt und schön und heilig. Aber ich finde, diese Geschichte lädt uns ganz besonders ein, uns mit den Jüngern auf den Weg zu Emmaus mit dabei zu sein, um einfach mitzugehen mit unseren eigenen Problemen, mit unseren eigenen Enttäuschungen, mit unseren eigenen Verzweiflungs- und Hoffnungslosigkeiten. Und ich finde, ein Zeichen könnte sein, ich weiß nicht, ob das so ist, von dem einen Person, von dem einen Jünger, der auf dem Weg nach Emmaus war, wissen wir, dass er Kleopas hieß. Und der zweite Name ist nicht genannt. Aber vielleicht können wir uns gerade in dieser zweiten Person, die keinen richtigen Namen in der Bibel hat, wiederfinden und uns eins machen, um mit den Jüngern nach Emmaus zu gehen. Emmaus war eine Stadt, die 60 Stadien entfernt von Jerusalem lag. Heute wissen wir gar nicht mehr ganz genau, was das für eine Stadt war. Das war zwischen 10 und 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Jünger jetzt noch nicht so richtig die Auferstehung verstanden haben, dass sie ja total enttäuscht und hoffnungslos und total müde unterwegs waren. Und ich glaube, dass es kein motiviertes Laufen war, sondern eher ein Schlendern und dass diese 12 Kilometer ziemlich lang sein können, wenn du gerade völlig hoffnungslos bist, den Kopf vielleicht hängen lässt und so unterwegs bist. Ich glaube, das war ein langer Weg. Der Frust und die Enttäuschung sind groß, ihre Hoffnung, Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben. Und das ganze Leben, was sie in den letzten Monaten oder Jahren geführt hatten, wo sie auch Jesus mit den 12 Jüngern in einer größeren Schar gefolgt waren, war jetzt vorbei. Aus die Maus, wir gehen nach Haus. Die Jünger treffen diese Entscheidung und gehen auf den Rückzug, gehen nach Hause, nach Emmaus, wo sie wahrscheinlich hergekommen sind. Sie verlassen den Ort, wo es eigentlich weitergehen sollte, wo Jesus auch gesagt hat, bleibt dort, dort werde ich wiederkommen, dort werde ich erscheinen, dort wird der Heilige Geist zu euch kommen. Sie hatten an Jesus geglaubt. Sie glaubten, dass Jesus wirklich ein Prophet war und mehr als das, dass er mit seinen Wundern und mit seinen Taten und dem, was verkündet hatte, dass er wirklich ein Gesandter Gottes war. Sie waren sich sicher, dieser Mann war doch der, der der Verheißene ist, der das Volk Israel erlösen sollte, in die Freiheit bringen sollte. Und sie hatten so gehofft, dass Jesus derjenige ist, der wirklich die Römer aus dem Land rausschmeißt und der sie von der Fremdherrschaft befreit. Und deswegen war diese Kreuzigung für sie so verheerend. Es ging nicht nur darum, dass Jesus der Hoffnungsträger tot und erledigt war. Es ging halt so weit, dass er nicht nur nicht diese Heiden, diese Römer besiegt hat, sondern dass er sogar durch deren Hände gestorben ist? Wie ist das denn jetzt mit Erlösung und Befreiung? Und unterwegs in diesen Gedanken begegnet ihnen Jesus und sie erkennen ihn erstmal nicht. Er erkennt und kennt ihre Verfassung, ihre Trauer, ihren Schmerz, das, was sie innen drin beschäftigt. Er sieht es an ihrer Haltung, aber Jesus sieht auch tiefer. Er sieht auch in mein und in dein Herz und weiß, was darin ist. Eigentlich ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass sie dort jemanden begegnen und ins Gespräch kommen, weil zu großen Festtagen wie das Passafest, was jetzt auch gerade in Jerusalem gefeiert war, waren viele Pilger in Jerusalem, die sich nach dieser Festwoche dann auch wieder verstreuen. Und da ist es schon okay, dass man auch mal ins Gespräch kommt. Und es ist wie, als wenn zwei Pilger, die auf dem Weg nach Hause jetzt unterwegs sind. Und sie berichten von dieser verlorenen Hoffnung. Eigentlich diesen Messias, den sie begegnet und erlebt haben, und auf der anderen Seite von dem Unglauben, von dem Nichtverstehen, dass Jesus auferstanden ist. Sie berichten ja sogar von diesem leeren Grab und begreifen es dennoch nicht. Und indem sie Jerusalem und auch der Gemeinschaft der Jünger diesen Rücken zukehren und nach Hause gehen, werfen sie das Handtuch. Das war ein Stück meines Lebens, das ist jetzt vorbei. Sie geben auf. Sie zeigen hier total menschliche Regung, in denen ich mich manchmal selber wiederfinden kann. Und ich glaube, dass ziemlich viele Leute sich hier auch in dieser Gefühlslage, in der sich diese Jünger auch befunden haben, wiederfinden können. Und das sind vielleicht zwei große Punkte, die ich heute Morgen daraus hervorheben möchte. Zum einen ist es die Enttäuschung und auch die Abkehr von dieser lebendigen Hoffnung, von dem Glauben an den Auferstandenen, von einem lebendigen, alltagsrelevant tauglichen Glauben. Und ein zweiter Aspekt, der hier auf jeden Fall auch zu tragen kommt, die Jünger, die zum erweiterten Kreis der Jüngerschaft Jesu gehörten, sie wenden sich ab von der Gemeinschaft der Gläubigen, von der Gemeinde, wo es nur zu oft menschlich zugeht und wo gerade auch was auseinanderzubrechen droht. Abkehr vom Glauben und auch die Hoffnung vielleicht ein Stück weit aufzugeben, das war Thema an Ostern und vor allem natürlich auch an Karfreitag. Eine Folge davon, von diesen Enttäuschungen, von sind Frustration, sind Trauer, sind Unzufriedenheit. Vielleicht sind wir manchmal enttäuscht, dass der Enthusiasmus von meinem Glauben manchmal nachgelassen hat, dass alle anderen Gott erleben, nur ich nicht, dass ich manchmal alleine bin. Gibt es denn einen Unterschied in meinem Leben, wenn ich mit Gott unterwegs bin? Manchmal könnte man Zweifel bekommen, wenn man in diese Welt schaut. Sollte Gott nicht dieses Leid beenden? Und doch ist die Botschaft von Ostern, durch Leiden hindurch hat er uns erlöst. Gott weiß, was Leiden sind und er hat gelitten, damit wir Trost finden, damit wir Heilung finden können und damit wir Erlösung finden können. Ja, und auch der Gemeinde den Rücken zuzukehren, sind zutiefst menschliche Gedanken, die ich auch kenne. Die Emmaus-Jünger verlassen die Gemeinschaft der Jünger. Die Zeit ist vorbei. Jesus ist nicht mehr da. Das, was getragen hat, bröckelt. Es gibt einige Verletzungen, die du und ich mit uns herumtragen. Die in Gemeinde passiert sind, in Konflikten, in Unklarheiten, in Überforderungen, in Druck, ineinanderrasseln. Ganz unterschiedliche Menschen, die eigentlich in Gemeinde zusammenkommen, unterschiedlich geprägt sind. Das ist eine Herausforderung und es ist eine Realität. Es menschelt. Und wir sind verbunden durch Jesus Christus und er macht es möglich, dass wir Gemeinschaft leben und erleben können und zusammenwachsen können, trotz dieser großen Bandbreite an Unterschiedlichkeiten und Prägungen. Ja, und es ist Realität. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, wenn wir in die jüngsten Skandale der Kirche schauen, in Landeskirchen, aber auch in großen Freikirchen weltweit, die sich zerschlagen. Der eine oder andere kennt vielleicht den Namen Hillsong als Gemeinde, die sich gerade am Auflösen ist, weil der große Leiter gefallen ist und alle Leute sich aufgrund dieser Schwäche sozusagen jetzt distanzieren, die Gemeinschaft auseinanderbricht. Enttäuschungen sind oftmals hier ausschlaggebend, dass auch Zerbruch in Gemeinschaft, sogar in Gemeinde Jesu passiert. Menschliche, unchristliche Reaktionen von anderen, vielleicht sogar von Leitern und dem Pastor. Ein anderer Fokus, andere Umsetzung, fehlende Angebote, die ich mir eigentlich gewünscht hatte. Vielleicht auch manchmal nicht so die super starken und tollen Beziehungen von Gemeinschaft, wie ich sie mir gewünscht habe. Gerade solche Wunden tun besonders weh, das merke ich selber. Und auch da frage ich dich, was ist deine Wunde? Was ist deine hoffnungslose Situation? Was ist deine Enttäuschung und dein Schmerz, den du heute Morgen mit dir da herumträgst? Und die gute Botschaft heute Morgen ist, in all diesem Frust, in diese Hoffnungslosigkeit und Zerbruch hinein, spricht Jesus zu den Jüngern von Emmaus und zu dir heute Morgen ganz persönlich. Und Jesus fragt die Jünger und fordert sie heraus. Er fragt auch, warum seid ihr vielleicht manchmal ein bisschen ungläubig? Warum ist dein Blick auf das fixiert, was nicht läuft? Auf das Negative gerichtet? Wo ist eure Hoffnung, euer Glaube? Warum seid ihr kraftlos und holt euch die Kraft nicht bei mir ab? Die Folgen von Enttäuschung sind nicht gut drauf sein. Ein Blick, der auf den Boden gerichtet ist, auf die Enttäuschung, der sich oft in Spiralen wiederfindet, die uns immer weiter wegbringen von Gott und von Gemeinde und die unseren Blick einfach manchmal schmälern. Und das Coole ist, diese Begegnung von den Jüngern von Emmaus ist eine Begegnung im Alltag genau in diesem Schmerz. Und sie erkennen Jesus im ersten Moment nicht einmal, aber Jesus ist da. Er ist an ihrer Seite. Auch wenn wir manchmal nicht spüren und erleben, dass Gott da ist, ist er an unserer Seite. Das ist eine von den Botschaften, die wir hier mitnehmen dürfen. Er ist da, auch wenn wir das nicht immer sehen. Selbst wenn er direkt vor den Jüngern steht, erkennen sie ihn noch nicht. Okay, Jesus hat einen Auferstehungsleib. Er wird auch ein bisschen anders ausgesehen haben. Wir können uns das gar nicht richtig vorstellen. Er konnte ja auch durch Wände gehen. Er konnte Sachen essen und danach durch Wände gehen. Also allein diese Vorstellung finde ich krass, wie etwas vorher materiell war und dann in Jesus' Bauch gekommen ist. Und dann ist er mit dem Materiellen durch die Wand hindurch. Das sind Dinge, die versteht man nicht. Die sind richtig krass. Aber das Entscheidende ist, Jesus ist da. Jesus sagt, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schrift aus, was sich auf ihn bezieht. Jesus begegnet ihnen und sie erkennen ihn erstmal nicht und er fängt an, ihnen erstmal ausführlich die Schrift, also das, was wir heute als Altes Testament kennen, zu erklären. Und er gebraucht nicht nur ein oder zwei Bibelstellen, so wie wir oftmals tun oder auch in Impulsen, sondern wir lesen hier, dass er ihnen alle Schriften auslegt, die auf ihn hindeuten. Und das sind echt viele. Und ich glaube, Jesus' Ziel war jetzt hier nicht zu rezitieren und einmal diese Schrift aufzubeten, sondern ich glaube, er versuchte aufzuzeigen, wie Gott wirklich von Anfang an geplant hatte, nahe bei den Menschen zu sein und sie zu erlösen. Dass Gott in der Geschichte wirklich gewirkt hat, dass das, was wir lesen können in den Schriften, wahrhaftig passiert ist. Dass er sich immer wieder treu erwiesen hat, ganz besonders seinem Volk gegenüber, aber auch durch Jesus Christus darüber hinaus zu allen anderen Menschen. Das erste Mal, dass wir von dieser Hoffnung und von dieser Erlösungsbotschaft in der Bibel lesen, ist direkt im ersten Buch Mose im Kapitel 3, Vers 15, was unter Theologen auf Schlau das Proto-Evangelium genannt wird. Das erste Mal, wo sozusagen in aller Kürze das Evangelium genannt wird. Und da wird davon gesprochen, dass die Schlange dem Menschen in die Ferse stechen wird und der Mensch wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist das erste Mal, dass eine Botschaft ist, ja, es gibt einen Widersacher, der nagt an uns und der hat ein Ansinnen zu zerstören und zu verletzen. Aber es gibt einen Menschen, Jesus Christus, der einmal kommen wird und dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist das erste Mal, dass die Botschaft des Messias in der Bibel vorkommt. Und ich habe euch mal nur eine ganz kleine Liste mitgebracht. Also das ist ganz kleine Auszüge mit ganz wichtig und den oft zitierten Stellen, wo über den Messias gesprochen wird. Also wenn jemand Lust hat, sich mal nachzuschauen, was denn die ganzen Verheißungen, die ausgesprochen sind, dass ein Messias, ein Erlöser, ein Retter kommen wird, das sind ganz viele Bibelstellen, wo wir ganz viel das finden, wo Messias in der Bibel im Alten Testament schon vorkommt und verheißen wird. Und dieses Ganze zeigt Jesus ihn auf. Er zeigt ihn, Gott hat einen Plan. Gott lässt dich nicht allein. Es ist angekündigt, dass ein Erlöser, dieser Messias, kommen wird. Und Jesus Christus sagt, ich bin dieser verheißene Messias. Und die Botschaft ist, er ist da, er ist lebendig, er ist auferstanden, er schenkt neues Leben. Er steht auch in dieser Situation, wo die Emmausjünger ja alles hinter sich lassen, an ihrer Seite und wirbt um sie, möchte ihnen Trost und Kraft geben, möchte ihnen begegnen. Die Jünger bekommen hier zwar ein Stück weit einen kleinen Bibelexkurs, aber das Coole ist, ja, oder das reicht halt nicht aus, würde ich sagen. Das theologisch Richtige zu hören, heißt nicht, dass die Jünger dann sofort Jesus erkennen oder dass sie ihn sofort erfahren. Und das ist auch eine Botschaft für uns, was man natürlich nicht falsch verstehen kann. Also wir sollen und dürfen in der Bibel lesen, aber es gibt noch mehr. Die Bibel muss auch erfahren werden. Sie muss auch praktisch werden in unserem Alltag. Und das Erfahren und das Verstehen und Erkennen von Gottes Wort passiert in diesem Moment, dass Jesus bei den Jüngern ist. Und wir dürfen auch schon wieder kirchengeschichtlich ein bisschen in die Zukunft gelinst, dürfen wissen, dass Jesus mit dem Heiligen Geist in uns lebt. Und dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns hilft, zum Beispiel Gott kennenzulernen durch sein Wort und auch praktisch anzuwenden im Alltag und zu erleben, dass Gott da ist und dass er an unserer Seite ist. Also Bibelwissen ist richtig gut, aber es geht nicht darum, etwas im Kopf anzuhäufen, sondern es muss auch lebendig und erfahrbar werden. Und genau das passiert im Folgenden. Jesus tut erstmal so, als ob er weiterlaufen würde und wird dann aber richtig, wie es damals auch ja sich gehörte, von den Jüngern, die jetzt in Emmaus angekommen sind, eingeladen zu sich nach Hause. Und sie nötigen ihn und drängen ihn und bitten ihn, bei ihnen einzukehren, auch weil es schon Abend wird. Und wir finden wieder eine ganz häufige Szene mit Jesus, sitzen sie am Tisch und wollen essen. Und normalerweise ist es üblich, dass der Hausherr dann das Essen beginnt und einen Segen spricht. Und hier lesen wir davon, dass Jesus diese Initiative greift. Im Brotbrechen, in diesem Gemeinschaft miteinander haben, indem das Jesus den Segen spricht, erkennen sie und erfahren sie Jesus. Im Prinzip wird Jesus greifbar, indem sie Abendmahl miteinander feiern, schmecken und erleben dürfen, nochmal mit ganz anderen Sinnen, dass Jesus wirklich auferstanden ist und in diesem Moment erkennen sie ihn. In diesem Moment wird das ganze Wort, das, was Jesus ihnen aufgezeigt hat, durch das Alte Testament, diese ganzen Verheißungen, in diesem Moment wird es lebendig für sie. Und ja, wir lesen davon, dass sie zueinander sprechen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete? Und dieses Brennen, das wünsche ich mir so sehr. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir das immer wieder neu erleben können. Dass wir das immer wieder neu erfahren können. Dass wir Gott erkennen können in seinem Wort, aber auch darüber hinaus, dass es erfahrbar wird in meinem Alltag, in dem, wie ich mit Gott unterwegs bin, wie ich im Gebet mit ihm unterwegs bin und mit ihm ringe um Sachen, die mich beschäftigen. indem ich mich an den Verheißungen, die er geschenkt hat, dass er da sein möchte, dass er bei uns sein möchte, an dem ich, dass ich mich festhalte. Es gibt so viele Verheißungen im Testament, dass er unser Heiler sein möchte, dass er uns erlöst hat, unsere Schuld vergeben ist. Es gibt so viele Verheißungen, die wir entdecken können, wenn wir in diesem Wort in der Bibel lesen und indem wir ihn, Jesus Christus, noch mehr kennenlernen dürfen. Inzwischen haben wir das Neue Testament, wo wir ganz besonders über die Person von Jesus Christus lesen und lernen dürfen. Es ist heute möglich, auch wenn Jesus vielleicht nicht in Person neben uns steht und dieses Wort aufschließt, sein Wort erklärt die Bibel, dass wir trotzdem ihn kennenlernen können. Und dass er uns auch hilft, sein Wort zu verstehen, wenn wir Bibel lesen, indem er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, der uns auch da zur Seite steht und auch das, was wir lesen, verstehen lässt und immer tiefer auch ins Herz und in unser Tun, in unser Sein, ja, umzuübersetzen und tiefer sacken lässt. Lebendig wird der Glaube und das Vertrauen, die Hoffnung an Jesus Christus, indem wir ihn mit einbeziehen in unserem Leben. Indem wir den Blick nicht auf das richten lassen, was uns runterziehen möchte, sondern indem wir den Blick auf Jesus Christus immer wieder neu richten. Lebendig wird der Glaube im Alltag dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und die Bibel und das Erleben von Gottes Wirken durch von dem Heiligen Geist, zum Beispiel im Abendmahl, gehören untrennbar zusammen. Wenn man die Bibel weglässt, ist das Abendmahl ein nettes, mystisches Ritual. Und wenn man das Abendmahl weglässt, ist die Bibel ein nettes, intellektuelles Buch. Der Weg nach Emmaus ist der Anfang, an den wir uns immer wieder begeben dürfen in unserem Alltag mit dem, was wir mitbringen an Enttäuschung, an Hektik, an dem, was uns beschäftigt. Und dann Jesus zu begegnen. Jesus' Stimme zu hören. Das, was mich zurückhält, das, was belastet, an seinem Kreuz abzulegen und nach vorne zu blicken. Das zu ergreifen, dass Jesus auferstanden ist und Neues geschaffen hat. Das zu ergreifen, dass er neu gemacht hat, dass er Vergebung gebracht hat. Und dass er gesagt hat, er möchte bei uns sein in allen Situationen und Lagen. Und mit Jesus unterwegs brauchen wir nicht schleichen und einen gebückten Gang haben, sondern das finde ich das Coole an dieser Story, die zwei Jünger, nachdem sie dieses Erlebnis mit Jesus hatten, sind sie noch am Abend diese 10 bis 12 Kilometer zurückgelaufen nach Jerusalem. Es war damals gefährlich, nachts zu reisen, sowohl weil man nichts gesehen hat, weil es noch keine schollen Straßenlaternen gab und weil es viele Räuber auch nachts gab, deswegen ging man damals nicht so raus. Aber sie waren so begeistert und dieses Feuer hat sie so ergriffen, dass sie trotzdem noch sofort los sind, um zurückzukehren nach Jerusalem, zu der Verheißung, wo Jesus gesagt hat, da werde ich kommen. Dort wird mein Heiliger Geist ausgegossen werden. Dort ist diese Gemeinschaft, die Braut Jesu Christi, die Gemeinde, die ich heiraten werde, wenn ich wiederkomme. Und dorthin sind sie zurückgekehrt, weil sie Jesus begegnet sind und weil sie ein Brennen verspürt haben in ihn, die eine Hoffnung geschürt hat, eine Hoffnung gegeben hat, ja, die übernatürlich war. Ich glaube, dass der Weg mit Jesus auch uns immer wieder zurück an die Anfänge, an nach Ostern, an die Auferstehung, an das Kreuz und die Auferstehung, an beides zusammenführt und eigentlich auch immer wieder zurück in Gemeinschaft, in die Gemeinde, weil die Gemeinde die Jesu Braut ist. Und trotz allem Schmerz, allen Verletzungen möchte ich uns immer wieder ermutigen, trotz allem Frust, trotz aller Erfahrungen, trotz allem Stress, den wir in unserem Alltag haben, immer wieder zurückzukehren an diese wichtigen Feiertage. Immer wieder uns erinnern, was an Karfreitag und Ostern zusammen passiert ist. Dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und ich möchte gleich beten. Ich möchte für uns beten, dass wir wirklich dieses Brennen im Herzen, vielleicht ganz neu oder ja, noch stärker wieder erleben dürfen. Dass wir Jesus begegnen dürfen in seinem Wort. Auch dazu möchte ich immer ermutigen, immer wieder mal dieses Buch aufzuschlagen, in der Bibel zu lesen, weil da können wir wirklich Jesus begegnen und ihn noch mehr kennenlernen und ihn auch wirklich mit hineinzunehmen in deine Sorgen, in deinen Alltag hinein. Zu erwarten, dass er da ist und auch ja zu wissen, immer mehr zu fühlen, zu verstehen, zu wissen, er ist da. Auch wenn wir ihn vielleicht nicht immer spüren, auch wenn es nicht nur immer um gute Gefühle geht, auch wenn nicht immer alles gut läuft, er ist da. Und ich möchte dich heute Morgen vielleicht ein ganz bisschen herausfordern, dass du dich nicht zufrieden gibst mit dem Blick nach unten, mit dem Blick, okay, ist halt so, nicht den Blick zu richten auf das, was nicht gut läuft, sondern das, was dich hindert, nach vorne zu gehen, das, was dich hindert, dorthin zu gehen, wo die Verheißungen sind, wo Gott dich vielleicht hingestellt hat, berufen hat. Vielleicht auch Gemeinde. Gib dich nicht zufrieden, sondern streck dich aus. Suche und bete wirklich um diesen Heiligen Geist, um dieses Brennen in deinem Herzen. Dass wir immer wieder zurückkehren nach Ostern. Zum Kreuz, zur Auferstehung und zu dem lebendigen Jesus an unserer Seite. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel. Ich danke dir, dass ich mich selber in diesen Jüngern irgendwie so wiederfinden kann. Dass ich in dieser Geschichte, die so alt ist, vor über 2000 Jahren passiert ist, doch merke, es ist noch so real. Dein Wort ist heute noch wahr. Es ist heute noch erfahrbar. Und vor allem, was ich daraus lernen darf, ist, du bist da. Egal was kommt, du bist an meiner Seite, auch wenn ich dich nicht spüre, Herr. Herr, und ich bete wirklich, dass wir dir begegnen dürfen. Dass wir, rund um Ostern passiert ist mit allen Ereignissen, dass wir das wirklich mehr und mehr verstehen dürfen. Nicht nur im Kopf, sondern auch wirklich in unserem Herzen, in unserem Sein, in unserem Alltag, in unserem Montag. Herr, und ich wünsche mir so, dass wir dieses Brennen in unserem Herzen erleben, Herr. Ich danke dir, dass wir ja jetzt schon wissen dürfen, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast in unsere Herzen, Herr. Und ich bete, dass wir das immer wieder neu erfahren dürfen, dass du durch deinen Heiligen Geist ein Brennen in unserem Herzen schenkst. Ein Brennen, was sich verlangt nach dir. Dass wir immer wieder zurück in deine Arme getrieben werden, Herr. Dass wir wissen dürfen, du bist da, dass du uns hilfst. Auch in den Momenten, wo wir die Bibel aufschlagen und nicht verstehen, dass du uns hilfst zu verstehen, dich noch mehr kennenzulernen. Noch mehr zu erleben, dass du da bist, dass dein Plan es ist, uns zu erlösen. Und dass dein Reich angebrochen hat, dass es schon hier ist, noch nicht voll, aber doch schon da ist, Herr. Und dass wir dich erleben dürfen, Herr. Lass du das Realität werden in unserem Alltag. Und ich bete ja für jeden einzelnen Punkt, den wir jetzt heute Morgen vielleicht noch am Kreuz zurücklassen dürfen, dass wir das bei dir abgeben können. Und dass wir unseren Blick richten können darauf, dass du lebst, dass du auferstanden bist, dass du Heilung schenkst, dass du neues Leben schenkst. Und dass wir die Hoffnung haben, die über den Tod hinausreicht, dass wir auch mal so einen coolen Körper haben können, einen Auferstehungsleib, wie du ihn hattest, und wir vielleicht auch durch Wände gehen können. Hab Dank dafür. Amen.